Danke. Ja, herzlich willkommen zurück aus der etwas zu kurzen Pause. Ich sehe, einige sind noch am Kauen, deswegen entschuldige ich mich in Vertretung des EMR dafür, dass wir leider ein bisschen zu wenig Pausenzeit eingeplant haben für die Druckbetankung heute Morgen. Ja, und heute Morgen, Herr Ori hat es liebevoll Druckbetankung genannt und das war es zumindest auch für mich, weil ich gehöre nicht zu den Radiomenschen wie Sie alle. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir es heute Mittag nochmal einordnen. Ich darf ganz herzlich begrüßen drei Referenten, die heute die Perspektive der Radioveranstalter uns näher bringen werden. Das ist einmal Herr Sebastian Cauchois, ist neben seiner Geschäftsführung im Medienzentrum Berlin auch gleichzeitig Geschäftsführer aller drei dort unter dem Dach vereinten Radiosender. 98.8, KISS FM und die Frequenzen habe ich mir aufgeschrieben, weil ich habe mir sagen lassen, das ist bei den Radioleuten sehr wichtig. 94.3 RS2 und 91.4 Berliner Rundfunk. Hat also, glaube ich, alle Hände voll zu tun mit dem, was wir heute Morgen gehört haben. Dann darf ich auch ganz herzlich begrüßen Frau Petra Lemke, die zuvor im Bereich Unternehmenskäufe und Fusionen aufzufinden war in der Medienindustrie, aber schon nunmehr seit fast 10 Jahren sich dem Radiobereich gewidmet hat, ist Geschäftsführerin seit 2016 und jetzt nenne ich keine Frequenz dazu, Sunshine Live, dem größten Radiosender, /Plattform für elektronische Musik in Deutschland. Und schließlich den heute schon öfter persönlich angesprochenen Martin Grasmück, Intendanten des SR, der aber vorher auch Moderator, Redakteur, Reporter, Hörfunkdirektor und stellvertretender Programmdirektor beim Saarländischen Rundfunk war und deshalb auch den Maschinenraum des Radios ganz gut kennt. Ja, und wir haben heute Morgen, wie gesagt, die Druckbetankung, die ich jetzt schon zum dritten Mal nenne, eindrücklich gesehen, wie viele Verbreitungswege es für Audio-Content gibt, um Hörer zu bedienen, um vielleicht auch verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Und jetzt möchten wir vor allem in den Mittagspanels die Frage stellen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Veranstalter und welche Konsequenzen hat das eigentlich für die Zukunft von Audio-Content? Und gern möchte ich, weil mir, hatte ich eben schon zu ihm gesagt, weil mir die Überschrift Video First bei KISS FM noch sehr jung im Gedächtnis geblieben ist, möchte ich einfach mal, ob Sie darauf eingehen wollen oder nicht, sei dahingestellt, bei Ihnen mit dieser Frage gehen, Herr Cauchois.
Danke, Frau Etteldorf. Ja, zunächst mal rückblickend heute über den gesamten Morgen, weiß ich nicht, ob man froh sein soll oder eher traurig, dass man nicht einen juristischen Hintergrund hat. Zumindest bin ich dankbar, dass wir eben über Verbandsarbeit dort sehr gut aufgestellt sind und all die Themen, die zunehmend auf europäischer Ebene stattfinden, eben dort im Board diskutieren können und dann auch entsprechend juristisch bewerten. Wir sitzen jetzt hier zu dritt aus einer Macherperspektive deutlich stärker. Wir müssen uns tagtäglich eher dem Wettbewerb stellen. Deswegen würde ich damit ehrlich gesagt anfangen. Denn das ist die tägliche Herausforderung jetzt auch in so einem Funkhaus dann nochmal etwas breiter aufgestellt mit drei Formaten, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Kurz zur Einordnung, KISS FM ist im Kerngebiet in Berlin zu empfangen, eben über die 98.8, über OKW, aber natürlich jetzt auch über DAB+. Über alle digitalen Ausspielwege, das ist der Hinweis mit Video First, kann ich vielleicht später noch etwas dazu sagen, da geht es um Produktionsansatz. Wir haben zwei landesweite Sender mit Berliner Rundfunk und RS2, die sowohl in Berlin-Brandenburg als zwei Länderprogramme lizenziert sind. Wenn wir jetzt von Wettbewerb sprechen, und ich glaube, wir müssen halt das ganzheitliche im Blick haben, gerade wenn wir regulatorisch diskutieren, gucken wir jetzt viel auf Plattformen. Timo Mauter hat Einblicke gegeben in KI, das sind so die nächsten Herausforderungen, aber eigentlich fängt es noch in unserem Kerngeschäft an. Und ich weiß noch nicht, auf wie vielen Ebenen, ich will es aber mal versuchen durchzukaskieren. Privatradio ist erstmal untereinander im Wettbewerb und das haben wir jahrzehntelang über UKW in einem sehr abgegrenzten Raum mit hohen Markteintrittsbarrieren, wo wir eine hohe Kontinuität hatten, die unsere Investitionen langfristig refinanzieren konnten, aber es gibt unterschiedliche Lizenzauflagen. Also auch das hat sich über 30 Jahre nur sehr geringfügig geändert. Die sind nicht vergleichbar, da gibt es teilweise Auflagen, wie viele Beiträge in der Stunde, zu welchen Themengebieten. Es gibt Hinweise, wie Produktionen zu erfolgen haben in Eigenproduktionen, wo darf man wie überhaupt auf Drittanbieter zugreifen. Das ist ein Feld, wo wir auch keinen gleichberechtigten Umgang erstmal untereinander im Wettbewerb haben. Dann kommt aus regionaler Sicht natürlich das duale System zum Tragen, in erster Linie die ARD-Anstalten, wo wir über UKW auch klar abgegrenzt, ja, relativ paritätisch, nicht in allen Märkten, aber private Anbieter entsprechend als feste Säule, ebenso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Dann sind zunehmend über DAB Plus bundesweite Angebote, unter anderem Petra Lemke mit Sunshine Live, das ist die dritte Ebene jetzt im Wettbewerb für uns, die maßgeblich musikgetrieben in unsere Märkte drängen, weniger lokal, regional verankert sind, sondern eher zu den einzelnen Musikstilen thematisch, journalistisch berichten. Und das ist ein Feld, was uns zusätzlich unter Druck setzt, denn natürlich geht Reichweite verloren. Also wir sind mittlerweile in einer doppelten terrestrischen Anzahl angekommen. Wir haben in Berlin immer Wettbewerb gelebt und sind da auch gestählt daraus hervorgegangen. Aber 40, jetzt sind es 80 empfangbare Sender, das ist eben nochmal eine Verdopplung. Und gerade nationale Anbieter ziehen mittlerweile doch relativ relevant bis zu 25% der Reichweiten in unserem Kerngebiet. Dann kommen wir auf die nächste Ebene. Da sind wir dann auch zusammen eigentlich mit allen Mediengattungen im Plattformwettbewerb. Da geht es dann eher um Auffindbarkeit, um Sichtbarkeit. Das ist um die Schnittstelle auch zu KISS FM zu schlagen. Wir brauchen vor allem für die Plattform visuelle Inhalte. Audio allein reicht nicht. Audio gibt uns dort nicht die Sichtbarkeit, die wir für unsere Marke benötigen. Unsere Mittel sind begrenzt, deswegen haben wir diesen Produktionsansatz gewählt. Immer wenn Content produziert wird, läuft die Kamera mit und wir bearbeiten das sehr unterschiedlich für die einzelnen Plattformen. Im Fokus steht aber Audio und natürlich unser lineares Audiosignal. Und wo wir nun mit allen, und da kann ich jetzt, glaube ich, die letzte Stufe schließen, ist das Thema KI. Also jetzt kämpfen wir um Auffindbarkeit, um Sichtbarkeit. Bei KI geht selbst wahrscheinlich das verloren, weil der Quellennachweis fehlt. Und wo wir und wann wir da stehen, dass vielleicht lineare Angebote KI-generiert erstellt werden, aus unserem Lernverhalten heraus, wir haben die Daten zur Verfügung gestellt, dann haben wir den letzten Zugang am Ende auch noch verloren und dann sind die Marken natürlich massiv unter Druck.
Die Frage gebe ich so auch an Sie, weil ich habe schon einleitend gesagt, Fragezeichen, größter Radiosender, größte Plattform für elektronische Musik. Auch an Sie, wie ist die Zukunft aus Ihrer Perspektive als nationales Angebot?
Ja, also es gibt sicherlich viele Ähnlichkeiten und Parallelen zu dem, was jetzt Sebastian Couchois gesagt hat, im Unterschied dazu. Also wir nennen uns gerade vor dem Hintergrund, wo wir heute noch mal gehört haben, was ist eine Plattform, im juristischen Sinne würde ich Sunshine Live nicht als Plattform bezeichnen. Habe immer in der Tat immer mal drüber nachgedacht, ob man das mal in diese Richtung rein juristisch entwickeln sollte. Sunshine Live gibt es 28 Jahre. Heute ist unser 28. Geburtstag. Mein Team weiß, dass ich heute hier Sunshine Live vertrete und ein bisschen später stoße ich dann vielleicht noch zum Späti-Rev dazu. Die Entwicklung von Sunshine Live war die, sicherlich im Unterschied zu vielen anderen Radioangeboten in Deutschland, dass wir sehr, sehr früh auf DAB gegangen sind, also das noch unter meinem geschätzten Vorgänger Herrn Hürter. Das war bereits 2011 mit der Unterstützung der Regiocast. Und in 2016 sind wir nochmal einen besonderen Weg gegangen, nämlich wir haben uns von bestimmten UKW-Frequenzen getrennt, ganz bewusst, um ein wirklich nationales Angebot aus Sunshine Live machen zu können. Und das heißt, wir konnten uns, weil das ist ja auch heute ein wesentlicher Bestandteil, wie stark wünschen wir uns Regulierung oder hilft uns oder bremst uns auch. Und mit dieser Abgabe der UKW-Frequenzen konnten wir uns auch von bestimmten Auflagen trennen, sodass wir eben keine regionalen Nachrichten senden, keine regionalen Verkehrsnachrichten und solche Dinge, die nicht wirklich zu einem nationalen Programm passen. Und gleichzeitig haben wir die Chancen der digitalen Transformation stark genutzt, also sind ein sehr digitales Angebot heute. Die App ist für uns das wichtigste Medium, um Sunshine Life zu konsumieren tatsächlich. Also natürlich kann man das nie 1:1 neben die klassische DAB-Reichweite setzen. Das kann man nicht genau sagen, zumindest nicht runtergebrochen bis auf die Hörer pro Durchschnittsstunde, was ja nach wie vor die Hauptmonetarisierungsquelle für Radio ist. Ergänzend zu dem, was jetzt Sebastian Couchoir gesagt hat, ist nochmal wichtig, wir selbst wissen natürlich, also wir haben das heute ein bisschen anders gesehen, also es hat sich ja Herr von Rimscher gewünscht, dass wir mal angreifen. Also ich kenne andere Quellen, wo Radio, also Musik über Radio wesentlich weniger konsumiert wird. Die Hauptquelle ist ganz klar YouTube und Spotify und dort eben auch mittlerweile die visuelle Konsumption über Spotify von Musik. Das ist, da verorten wir uns auch ganz klar. Natürlich nehmen wir die klassische Reichweite über DAB weiterhin mit, vermarkten uns über die RMS dort auch weiterhin verlässlich, auch digital. Aber wir sehen unser Angebot klar im Wettbewerb zu insbesondere diesen zwei Angeboten, haben dort auch USP-Content. Also es geht ja durchweg um elektronische Musik, dort eben insbesondere um DJs, DJ-Sets, die wir jetzt in das Visuelle übertragen, im Moment noch hauptsächlich über Twitch. Wir sind die größte Radiomarke auf Twitch. Und wir sind dabei, das auszubauen über einen weiteren Weg, sodass wir das auch im eigenen Ökosystem noch besser können und auch besser vermarkten können.
Ich höre bemerkenswert viel visuell auf einer Radioveranstaltung heute. Herr Grasmück, bei Ihnen muss man als Vertreter der Anstalten das ja auch noch mal vor dem Hintergrund des Auftrags denken. Ist das alles überhaupt machbar in Ihrem Rahmen? Ist das weiterentwickelbar? Oder wie sieht für Sie die Konsequenz aus diesen Veränderungen aus?
Ja, ich sag mal, Danke. Mein Thema ist zunächst mal Relevanz. Ja, wenn man einen Auftrag erfüllen muss, für die Gesellschaft, aus meiner Sicht auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, da muss man natürlich auch die Menschen erreichen. Und ich will eins nochmal wirklich ganz zu Beginn nochmal sagen, ich bin großer Fan des dualen Rundfunksystems. Ich glaube, es hat sich sehr bewährt und auch dieses Zusammenspiel. Ich sitze zusätzlich noch, ist auch eine Besonderheit im Saarland als Gesellschafter beim privaten Radiosender, weiß auch, wie schwierig die Werbeeinnahmenentwicklung ist und welche Herausforderungen man dort hat. Also ich habe da tatsächlich eine einmalige Perspektive auch in den Sektor dann hinein. Wir müssen versuchen, die Menschen zu erreichen und wir haben es auch nochmal an den Zahlen gesehen. Radio ist nach wie vor ein extrem relevantes Medium. Man muss auch nochmal sagen, die ARD erreicht über das Medium Radio die meisten Menschen. Das ist der Verbreitungsweg, wo wir wirklich auch die größte Reichweite haben. Das Aber kommt natürlich aber. Ich mache momentan sehr viele Dialogveranstaltungen, sehr viele Medienkompetenzprojekte, auch persönlich. Ich bin auch persönlich sehr viel unterwegs, auch mit jungen Zielgruppen. Und wenn man 100 Azubis eines großen saarländischen Energieversorgers dann zu einem solchen Projekt bei uns beim SR begrüßt und mit denen in die Diskussion kommt und dann fragt, wer von euch hört denn noch Radio? Das ist deprimierend. Ja? Also wenn es gut läuft, je nach Gruppe sind es 5, maximal 10% derjenigen, die regelmäßig Radio hören. Die kennen alle Radio, hören vielleicht auch noch ein bisschen über die Eltern, aber es ist nicht mehr das Hauptmedium. Und das zeigt ja auch, wohin die Zukunft nicht nur geht, sondern wo sie schon ist. Und deswegen müssen wir natürlich mit einer Digitalstrategie, die ich auch unserem Sender verordnet habe, das passiert überall, auch in der ARD. Kollege Jan Weihrauch macht das natürlich schon seit Jahren, auch bei Radio Bremen, auch sehr erfolgreich. Wir müssen uns breiter aufstellen. Wir müssen auch dort eine Relevanz nochmal haben, wo die Menschen sind. Aber deswegen das Radio zu vergessen, das können wir nicht. Und wenn es dann um Themen geht, die wir heute sehr intensiv ja schon diskutiert haben, was ist der Verbreitungsweg, dann ist natürlich auch für die ARD derzeit das Thema UKW noch mit einer sehr, sehr hohen Relevanz tatsächlich auch im Markt vorhanden. Ulrich Liebenow hat auch Zahlen nochmal an die Wand geworfen. Die waren zwar von 2023, aber wir sehen einfach, UKW hat einfach eine riesen Marktbreite. Es sind hunderte Millionen Geräte im Markt drin. und DAB, und da haben wir zwei uns und auch einige andere hier, Michael Reichert sehe ich da hinten zum Beispiel auch, haben uns dafür eingesetzt, dass DAB auch noch mal schneller vorankommt. Wir haben die Nutzungsmessung übrigens für auch private Anbieter im DAB-Bereich damals auch mit angeschoben, zusammen mit Carola Wille und einigen anderen in der ARD haben wir uns da entsprechend eingebracht. Auch die Vermarktung noch mal koordiniert in der ARD, damit DAB vorankommt. Aber wir werden mit DAB, ist meine Prognose, leider nicht auf das Level kommen, was UKW früher hatte, sondern es wird sich viel mehr diversifizieren. Und dementsprechend ist es in Zeiten, wo die Mittel extrem begrenzt sind, in einem Change-Prozess auch für uns eine Riesenherausforderung, die Relevanz, da bleibe ich nochmal bei meinem Thema, auch für die Zukunft dann zu sichern.
Jetzt haben Sie alle Stichworte genannt, Auffindbarkeit, Sichtbarkeit, Relevanz. Aber was bedeutet das und gegenüber wem und von wem eigentlich? Gerne an alle auch wieder die Frage, was bedeutet das? Frau Lemke, vielleicht Sie. Was bedeutet, Sie haben auch Sichtbarkeit genannt, wo Sie stattfinden wollen? Über Intermediäre, über Vermittler oder als eigenständiger Nicht-Plattform?
Ja, also sofern man das hinbekommt, natürlich über die eigene Plattform, über das eigene sogenannte Ökosystem. Ich denke, dass das unterschiedlich gut gelingt bei den Radiomarken, also bei den Kollegen. Bei Sunshine Live ist es so, dass wir hinsichtlich unseres digitalen Traffics dort über 50% im eigenen Ökosystem generieren, was wirklich sehr, sehr viel ist. Was wirklich, glaube ich, richtig relevant wird, ist, weil wir über das Thema KI jetzt schon mehrfach auch natürlich zu Recht gesprochen haben, wenn wir keine ausreichende Markenbekanntheit haben, werden wir in Zeiten von KI noch weniger auffindbar sein. Ich glaube, das ist ein wesentliches Thema, dass man sich genau darum jetzt nochmal darauf besinnt, habe ich eine starke Marke, wie bekannt bin ich? Da sind wir mit Sunshine Live jetzt relativ zuversichtlich, aber natürlich reicht das nicht. Also wir haben eine Bekanntheit von fast 10 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist sehr, sehr viel, wie jeder kurz schnell ausgerechnet hat. Wo wollen wir stattfinden? Bestimmte Inhalte werden wir sicherlich auch weiterhin auf die großen Plattformen setzen. Aber natürlich insbesondere, um letztendlich die User dann zu uns hinzuführen. Wir werden nicht unseren vollständigen Content auf YouTube stellen, können wir teilweise auch gar nicht aus rechtlichen Gründen. Machen wir auch nicht auf Twitch. Das machen wir mit bestimmten Shows, um da mehr User zu gewinnen, neue User zu gewinnen und die letztendlich zu uns zu führen.
Ja, ich würde mal übernehmen, natürlich geht es um Geschäftsmodelle, aber als Vertreter von ja auch zwei sehr starken regionalen Marken mit Historie, sowohl im ehemals Ost-Berlin als dann auch in West-Berlin, RS2 Berliner Rundfunk entsprechend, die ARD-Anstalten haben öffentlichen Auftrag, wir sehen uns ja auch einem Auftrag verpflichtet. Wir haben in der Region gesellschaftlich Verantwortung übernommen. Wir stehen dazu, nicht nur unterhalten, sondern auch nicht nur zielgruppenübergreifend Menschen zu verbinden. Wir wollen ja was vermitteln. Und am Ende gibt es natürlich journalistische Inhalte, die wir hier über drei Jahrzehnte geprägt haben, wo wir eben genau in dieser Stabilität des dualen Rundfunksystems, und ich kann Herrn Grasmück nur recht geben, das ist eine der wichtigsten zwei Säulen, die uns auch unterscheidet von vielen anderen Ländern, sowohl in Europa, erst recht weltweit. Das hat diese einzigartige Medienvielfalt hier auch erst so entwickeln lassen. Und diesen Auftrag, man muss jetzt so ein Stück weit, was die Zielsetzung eigentlich, die man mit Radio, Audio verbindet, will man eben noch eine Bevölkerung erreichen über Informationen, auch über emotionalen Zusammenhalt, dann ist das eine andere Klammer, die sich im Geschäftsmodell wiederfinden muss. Aber dann steht natürlich auch Journalismus dahinter, den wir an vielen anderen Bereichen verloren haben. Oder da ist ja letztendlich Print, Fernsehen, das sind ja alles so Blaupausen. Wie hat sich da regionaler Markt zurückentwickelt? Und das ist eigentlich die Herausforderung, der wir uns stellen. Wir sind jetzt mit zwei Angeboten im Markt durchaus noch sehr erfolgreich positioniert, wo wir auch immer noch konkurrieren können, wenn auch mit deutlichen Ressourcennachteilen. Aber wir wollen uns für diese Region hier auch engagieren und wir wollen für die Menschen da sein und das zu überführen, und da baue ich jetzt mal die Brücke, da wir wollen eigentlich selten nach dem Regulierer rufen, aber wenn er das sichern will in der Form und noch für diesen vertrauensvollsten Weg Radio mit der hohen Durchdringung, dann braucht es A, alle Kanäle, zu dem Thema werden wir ja gleich noch kommen, aber dann braucht es eben auch ein Geschäftsmodell, was belastbar ist, und da sehe ich eigentlich die größte Angriffsfläche, und da müssen wir sicherlich auch über Vielfalt diskutieren. Was bedeutet Vielfalt heutzutage? Ist Vielfalt eben, dass die Angebote immer mehr werden? Ist Vielfalt, dass wir alle Musiknischen irgendwann besetzt haben? Wie sieht aber Vielfalt eigentlich aus in den Kernmärkten? Wird dort noch vor Ort produziert, ja oder nein?
Sie nicken begeistert.
Ja, ich muss wirklich total recht geben, weil natürlich, wir sind total reguliert, ja, aber diejenigen, die nicht reguliert sind, die übernehmen gerade das ganze Geschäft und können sich mehr oder weniger entspannt auch mit den finanziellen Ressourcen, die Big Tech zur Verfügung hat, zurücklehnen. Natürlich arbeiten die, wir haben das Thema KI heute auch gehört, wirklich auch mit einer Macht daran, auch die gesamten Rahmenbedingungen zu verändern. Aber ich muss einfach sagen, auch nochmal als Auftrag an die deutsche Medienpolitik, und das ist wirklich sehr, sehr ernst gemeint, noch hat Deutschland aus meiner Sicht einen großen Wettbewerbsvorteil mit einem sehr vielfältigen Mediensystem, was eben auch massiv dazu beitragen kann und auch aus meiner Sicht auch dazu beiträgt, dass diese Gesellschaft nicht den Kitt verliert. Wir sehen ja, wie schwierig die Lage inzwischen sich entwickelt. Aber ich glaube, nur durch gute Informationen von unterschiedlichen Perspektiven können wir diesen Zusammenhalt auch in der Zukunft, auch für die Demokratie, noch garantieren. Und wenn die Medienpolitik aber jetzt zu lange wartet und auch diejenigen, die mit den großen Plattformen sozusagen das komplette Business versuchen zu übernehmen, und die unreguliert weiter im Markt lässt, glaube ich, dass es nicht gut ausgehen wird. Wir haben als ARD, Susanne Farb als ARD-Generalsekretärin ist auch da, wir haben als ARD jetzt jede einzelne Landesrundfunkanstalt eine Klage beim Bundesverfassungsgericht über eine Beitragserhöhung, die aus meiner Sicht, wir haben vor ein paar Wochen hier nebenan 50 Jahre KEF gefeiert, die aus meiner Sicht ganz dringend notwendig ist in dieser schwierigen Phase, müssen wir vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, dass wir sozusagen Teil des Problems sein sollen, während an anderer Stelle sich der Markt massiv wandelt und dieses wertvolle Mediensystem droht, dabei in Bach runterzugehen. Und deswegen nochmal von dieser Stelle hier, von meiner Seite auch nochmal ein Appell an die Medienpolitik, sich diesem Thema einfach auch zu widmen und dann auch im positiven Sinne zu regulieren.
Und wenn ich da nochmal nachfange, also Herr Ohri hatte ja vieles auf den Fohlen, hinter den meisten Sachen stand aber ein großes Fragezeichen oder ein und dann. Was wäre es konkret, was gebraucht wird? Also bräuchten wir, der DMA war zum Beispiel angesprochen, mit diesen Datenzugängen auch für Radiosender von Sprachassistenten, bräuchten wir sowas, wo dann halt auch wirklich die Sprachassistenten benannt werden auf nationaler Ebene? Oder was bräuchte es konkret, wenn wir jetzt ein Wünsch dir was hätten vom Gesetzgeber?
Aus meiner Sicht brauchen wir schon so eine Art Schutzmechanismus. Ja, ich will da nicht zu kleinteilig werden. Aber es muss auf jeden Fall auch dargestellt werden, dass nicht alles, was sozusagen jenseits dieses extrem stark regulierten klassischen Medienmarktes existiert, sich komplett ohne Beschränkungen weiterentwickeln kann. Wir sehen das ja an verschiedenen Themen. Das reicht vom Jugendschutz bis hin auch zu Verbraucherschutzthemen und so weiter. Wir haben ein Format bei uns, das heißt Offen und Ehrlich, was auch dann hauptsächlich über YouTube publiziert wird, aber was sich eben auch zum Beispiel mit dem Treiben der Influencerinnen und Influencer auseinandersetzt und wie junge Menschen versucht werden, hier dazu gebracht werden sollen, zum Beispiel Geldbeutel zu öffnen und sich irgendwelche sinnlosen Produkte und so weiter zu kaufen. Also ich glaube, dass die Herausforderungen da ganz, ganz groß sind und man muss irgendwo, ich meine, man denke nur an die Münchner Sicherheitskonferenz und den Auftritt des amerikanischen Vizepräsidenten, da geht es einfach auch um Business, um Geschäft, auch um Macht. und auch um Politik, um politischen Einfluss von bestimmten Zielrichtungen. Wenn man sich so vehement dafür einsetzt, dass die Plattformen nicht reguliert werden sollen, dann hat man ganz klare Interessen. Und dem sollte man sich auch auf EU-Ebene im Endeffekt dann widmen.
Gibt es von Ihrer Seite noch einen Wunsch an den Gesetzgeber?
Na, ich würde vielleicht kurz antworten auf das, was Herr Grasmöcke angerissen hat. Sie haben Relevanz genannt. Das ist ja ein Begriff, der bei uns allen gefallen ist. Das ist eine der Grundherausforderungen. Wir haben im Moment 400 terrestrische Angebote, plus minus, ja eher nach oben noch mehr. Die werden sicherlich die nächsten 10 Jahre so nicht überlebensfähig bleiben. Und die Frage ist, welche Strategie verfolgt jeder, damit er in dieser Relevanz noch weiter eine Sichtbarkeit sich holen kann. Fairerweise muss man aber auch sagen, sie sind zu großen Teilen beitragsfinanziert. Ich will das nicht kommentieren. Neben der Relevanz umtreibt uns aber ein Geschäftsmodell. Und da brauchen wir deutlich stärker eigentlich die Regulierung als Partner, dass wir da nicht benachteiligt sind, dass wir letztendlich, Sie sprachen ein bisschen von Schutzbedingungen, deswegen habe ich auf dieses übergeordnete Ziel abgestellt. Wenn man das erhalten will, muss man sich Gedanken machen, wie kann man uns in diesem Wettbewerb Geschäftsmodelle weiterhin absichern, sodass wir eben in der Lage sind, dort auch weiterhin zu investieren, wo es am teuersten ist. Und das ist Personal. Denn glücklicherweise, Herr Duderstedt hat den Schulterschluss vorgestellt. Musik ist es nicht. Da haben wir ein gemeinsames Verständnis, dass wir das zusammen treiben wollen. Aber da, wo wir tagtäglich und gerade jetzt in so einem Funkhaus drumringen, ist, wie können wir Personalstellen absichern?
Kurz noch eine Ergänzung, das ist mir trotzdem auch nochmal wichtig. Also wenn ich nach einer Regulierung jetzt in Anführungszeichen in bestimmten Bereichen rufe, heißt das nicht, dass wir uns zurücklehnen. Ja, ich will das nochmal wirklich deutlich sagen, wir müssen alle unsere Hausaufgaben machen. Der Markt entwickelt sich extrem dynamisch und ich glaube auch, dass wir im öffentlich-rechtlichen Sektor da die richtigen Weichen stellen. Wir brauchen eben auch dann die entsprechenden Rahmenbedingungen. Aber es ist ganz klar, dass wir sehr aktiv daran arbeiten müssen, dass wir auch in Zukunft die Menschen erreichen können, auch dort, wo sie sind. Ich will sie auch nicht auf den Plattformen alleine lassen, das will ich auch nochmal ergänzen.
Frau Lemke, Stichwort Referenzierbarkeit. Sie haben eben angesprochen, Twitch, YouTube, gibt es da überhaupt Finanzierung? Also können Sie auch irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben oder ist das etwas, was sich an der Stelle gar nicht rechnet für kommerzielle Anbieter?
Sehr gute Frage. Also wichtig ist grundsätzlich, dass wir uns natürlich alle diversifizieren müssen. Wir haben heute gehört, wir wären alle zu 100% werbefinanziert. Ich glaube, dass sich das stark verändert. Also mag auch sein, dass jetzt Sunshine Live da wieder so ein kleiner Sonderfall ist. Aber wir sind sehr stark im Bereich Events, dass wir eigene große Events durchführen oder Partner von sehr vielen Events sind. Also im Jahr begleiten wir ungefähr 100 Events und in unterschiedlichster Form. Und wir haben ein Label gegründet, über das wir uns zusätzliche Erlöse versprechen. Wir haben einen Merchandising-Bereich, weil wir eine große Community haben, die uns sehr schätzt und sich mit Sunshine Live draußen gerne schmückt. Und wir sind an weiteren Themen dran. Die sind für uns essentiell. Für mich ist nicht die Quelle Twitch und auch nicht YouTube. Also wir finden darauf statt, wenn wir dürfen. Und das dürfen wir, wie gesagt, nur eingeschränkt. Aber vielleicht können wir uns ja heute nochmal unterhalten. Und es geht uns da nicht um Werbeerlöse, sondern um Sichtbarkeit, um unser Brand, das sichtbar zu machen, genau.
Und würden Sie auch sagen, bedarf es da noch einer zusätzlichen Regulierung aus Ihrer Perspektive? Oder kann man das aus eigener Kraft schaffen dort durch, also Sie sagen zum Beispiel, Sie haben eine große Hörerbindung, dass Sie auch auf diesen Plattformen sichtbar und stattfinden können? Oder braucht es diesen stärkeren Regulierungsrahmen, der vielleicht ans Wettbewerbsrecht oder ans Medienrecht anknüpfen könnte?
Ja, ich habe mich ja eben so ein bisschen zurückgehalten, als die beiden Herren links und rechts von mir über dieses Thema Regulierung und so weiter sich unterhalten haben. Ich bin ja gar kein Regulierungsfreund oder Freundin, Ich möchte eigentlich auch nicht unbedingt, dass man sagt, jetzt müssen die großen Wettbewerber genauso reguliert werden wie wir. Dass wir das stärkste regulierte Medium sind, ist klar. Wir haben heute noch mal gehört, dieses Gutachten, was die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen dort auch rausgebracht hat. Also wir sind da im klaren Nachteil, die sogenannten linearen Angebote gegenüber den Telemedien. Und für mich gibt es drei ganz wesentliche Sachen. Das ist das Thema Zulassung versus Nichtzulassung. Also wir müssen uns alle aufwendig zulassen nach wie vor, müssen jeden Webstream anmelden und eigentlich sogar noch zulassen bei Landesmedienanstalten. Das handhaben sie zum Glück sehr, sehr freundlich. Dann nochmal das Thema Werberegulierung, haben wir heute auch schon gehört von Herrn Professor Dr. Ori, wie sich es da verhält, insbesondere mit der politischen Werbung. Wir selbst waren auch stark betroffen von diesem politischen Werbungsfall, aufgrund dessen, dass wir nicht mehr per UKW verbreitet werden in dem dortigen Bundesland, sind wir nicht mehr damit beschäftigt. Das ist auch sehr interessant. Und der dritte Fall ist, Sie haben das ja vorhin angesprochen, was eigentlich mein Background ist. Also ich habe Unternehmenstransaktionen über viele Jahre in Unternehmensberatungen begleitet und das macht das noch heute für die RegioCast. Und wir sind regelmäßig daran gebremst, aufgrund des Medien- und Kartellrechts bestimmte Transaktionen durchzuführen. Wir brauchen das. Wir brauchen ja mehr kritische Masse. Das heißt, da müssten wir gleichermaßen behandelt werden, wie die sogenannten Big Techs. Also ich meine, dazu gibt es ein schönes Buch, haben sicherlich alle gelesen, von Martin André. Er wird nur immer belächelt von den Juristen, weil er nicht wirklich Jurist oder kein Top-Jurist ist. Weil ich fände es wirklich sehr, sehr gut, wenn man da nochmal anknüpft. Das sind eigentlich meine drei Themen, wenn Sie mir diese Frage stellen. Jetzt habe ich doch eine Menge dazu gesagt.
Jetzt haben Sie doch. Ich habe Sie dazu verleitet. Es tut mir leid. Herr Koschor, können Sie sich dem aus der mehr regionalen Sicht anschließen?
Naja, also das Thema Refinanzierung, Werbezeitenvermarktung steht ganz oben. Da kann ich mich nur anschließen, was Sven Thöhn skizziert hat. Es geht um Reichweite und es geht um Kontakte. Das haben wir im Moment mit einer Exklusivität sowohl auf UKW als auch auf DAB+. Aber eben im Digitalen dann nicht mehr. Und inwieweit nutzen wir jetzt die Plattform, ja, neudeutsch eben im Funnel-Prinzip, also unsere Hörerinnen bewegen sich dort, wir müssen sie in irgendeiner Form mit unserer Marke in Berührung bringen, müssen aber Einschaltimpulse erzeugen, die zurück in unser Geschäftsmodell münden. Es wäre schon wünschenswert, wenn wir dort letztendlich signifikante Vermarktungserlöse generieren könnten, aber das ist mit den Plattformen halt eine Herausforderung. Mit YouTube sind wir nicht in der Lage zu verhandeln. Da werden wir bestimmte Größenordnungen, selbst als Große in der Branche, tun sich schwer, dort ja, auch Deals, auch ein Begriff, der durchaus schwierig angehaucht ist. Da bekommt man am Ende eine Gutschrift und das ist es. Und die ist natürlich nicht auch nur annähernd gleichzusetzen mit dem bisherigen Audio-Vermarktungsmodell. Wir können da so Zwischenschritte machen, dass wir sagen, wir machen Sponsoring von einer Show. Ja, das binden wir dann auch mit ein über die digitalen Kanäle. Und auch da kann ja jederzeit unsere Werbebotschaft, gerade dann über KI, irgendwann überblendet werden, wird sie am Ende sogar auch rausgeschnitten. Das sind Formen, die für uns keine Planbarkeit haben. Deswegen ist dieses klassische Audio-Vermarktungsmodell sowohl getrieben eben über nationale Vermarktungsstrukturen, aber eben auch sehr stark über regionale Vermarktungsstrukturen für uns essentiell und am Ende eben auch die lebensnotwendige Absicherung. Und da würde ich mir schon die Frage erlauben, warum wir an der einen oder anderen Stelle stärker reguliert sind als andere Medienpartner, gerade bei dem Punkt, wo wir auch mit unserer eigenen Landesmedienanstalt eben immer in engen Diskussionen sind, wie sieht es mit politischer Kommunikation aus. Das ist ein kleines Feld, für uns aber durchaus ein wesentliches. Wir haben jetzt das etwas größere Thema, weitere Werbeverbünde hoffentlich abwenden können. Aber es ist als Rundfunkanbieter erstmal schwierig nachzuvollziehen, warum wir da andere Einschränkungen haben. Aber im Bereich der Telemedien oder Plakate können diese Botschaften halt verbreitet werden.
Herr Grasmück, Sie haben jetzt nicht, wie schon angesprochen, so das große Problem mit der Refinanzierbarkeit, aber wiederum die Einschränkung durch den Telemedienauftrag. Und daher die eine Frage, wie das eine Rolle spielt und zweitens auch, ob Google vielleicht dann wenigstens mit Ihnen redet oder mit der ARD.
Ja, also zu letzterem, da gibt es Gespräche. Auch ich habe da durchaus ein paar Drähte. Auf der Ebene, muss ich sagen, ist die Kommunikation im Vergleich zu anderen Anbietern, glaube ich, eine ganz gute, speziell auch mit den relevanten Playern hier in Berlin. Das muss man wirklich nochmal lobend erwähnen. Da sehe ich momentan, zumindest was diesen Anbieter betrifft, nicht so einen großen oder Problembedarf wie bei anderen Anbietern, muss man jetzt nochmal sagen. Aber das Thema, was eben nochmal angeklungen ist, nämlich die Frage, wie politische Kommunikation funktioniert. Ich habe zu Beginn mal eine Medienkompetenzprojekte, die wir auch in der ARD jetzt an vielen Stellen, auch das ZDF, nochmal nach vorne bringen, genannt. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass wir die Gesellschaft in die Lage versetzen, zwischen gezielter Desinformation und journalistisch fundierter Information am Ende zu unterscheiden. Und wenn ich auf den ersten Teil jetzt nochmal zurückblicke, um diesen Auftrag, den wir ja auch haben, ich habe übrigens auch sehr dafür geworben, dass im Reformstaatsvertrag das Thema Medienkompetenz auch bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten, es ist ja schon bei den Landesmedienanstalten hinterlegt gewesen, aufgenommen wird. Da bin ich sehr, sehr froh. Aber um diesen Auftrag zu erfüllen, brauchen wir eine auskömmliche Finanzierung. Natürlich ist es eine ganz andere Ausgangssituation im Vergleich. Deswegen habe ich auch noch mal gesagt, dass ich diesen Einblick habe in privaten Rundfunk, wenn ich erstmal jeden Euro, den ich ausgebe, verdienen muss. Und trotzdem sind wir als öffentlich-rechtliches System extrem herausgefordert, weil wir ja eben auch nicht nur Radio, sondern auch Fernsehen und auch andere Angebote bis hin zum klassischen Kulturauftrag und Bildungsauftrag am Ende erfüllen müssen, dass wir auskömmlich so finanziert werden, dass wir diesen Auftrag wahrnehmen können. Jetzt liegt das Ganze in der Beurteilung nicht bei uns, sondern eben bei einer externen Kommission. Und man sieht ja auch, wohin uns diese Reise geführt hat. Ich habe es schon angesprochen, ich will das mal auch verdeutlichen. Ich habe beim Saarländischen Rundfunk jetzt durch diese ausgebliebene Beitragserhöhung eine Lücke von jährlich gut 4 Millionen Euro. Das ist kein Pappenstiel, selbst für eine Anstalt, die ein Etat von rund 140 Millionen hat. Ja. Und das zu überbrücken und auch zu hoffen, dass Karlsruhe auch nochmal die Position des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärkt, das ist schon auch für uns und auch unsere Gremien, die uns überwachen, eine Riesenherausforderung, da verantwortungsvoll mit umzugehen und trotzdem genügend auch zu investieren in die Zukunftsentwicklung. Deswegen kann ich Ihnen da nicht ganz recht geben, sozusagen, ihr habt das finanzielle Problem nicht so. Wir haben es auf einem anderen Level, aber wir haben auch einen viel breiteren Auftrag und müssen auch viel mehr am Ende des Tages dann auch finanzieren. Meine Prognose ist, wenn wir das nicht schaffen und wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, gerade auch die ARD mit ihrer föderalen Struktur, das ist ja noch ein Riesenvorteil auch mit Blick auf die Erreichbarkeit der Menschen, dass wir nah bei den Menschen sind. Für den SR gilt das insbesondere, weil wir für ein relativ kleines Sendegebiet zuständig sind. Aber wir sind nah bei den Menschen, wir können sie auch dort abholen, wo sie ihre Probleme haben. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, noch wichtiger in der Zukunft sein wird, wo sich das Thema Desinformation wahrscheinlich auch KI-getrieben jetzt nochmal beschleunigen wird.
Fragen noch? Herr Uri hat mir schon diese Geste gegeben. Er ist heute sehr rigoros, also keine Fragen mehr. Gut, dann bedanke ich mich herzlich bei Ihnen dreien. Herzlichen Dank und gebe zurück an Stefan.